Ja, wir wollen heute unsere Serie mit dem Titel Folge mir nach, naja, was sage ich jetzt, abschließen? No way. So ein Thema kann man nie abschließen. Ich will es einfach mal so ein bisschen abrunden, okay? Und es kann dann, diese Rundung kann auch zu so einer Sprungschanze werden, dass wir dann wieder voll reingehen in das gleiche Thema, wer weiß. Aber für den Moment wollen wir es mal ein bisschen abrunden. Folge mir nach, today I choose. Wir haben das alle gesungen, ja? Habt ihr diese Wahl getroffen für euch? Jesus nachzufolgen? Ja? Today I choose to follow you. Ja, wollen wir das heute ganz neu entscheiden, jeder für sich, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Wir haben uns in dieser Serie angeschaut, was es nachschaut, was es bedeutet, wenn Jesus Menschen einlädt, seine Talmidim zu sein, seine Jünger zu sein. Wir haben gesehen, es ist in unserer heutigen Sprache am besten zu übersetzen mit dem Wort ein Lehrling oder ein Azubi Jesu zu werden. Es ist ein Prozess, es ist kein Lichtschalter, den man umdreht und zack, jetzt sind wir da, sondern wir wachsen mehr und mehr da hinein, dass wir ihm ähnlicher werden. Und als seine Jünger, als seine Nachfolger, als seine Lehrlinge, da haben wir drei Ziele. Ihr kennt sie mittlerweile alle. Wir wollen mit unserem Jesus sein. Wir wollen mit ihm sein. Und als zweites Ziel, wir wollen wie Jesus werden. Das ist das Ziel eines Jüngers, eines Talmidim, wie sein Rabbi zu werden. Und wir wollen, das haben wir letzten Sonntag uns ein bisschen ausführlicher angeschaut, tun, was Jesus getan hat. Jetzt haben wir ja ein Problem. Wer von euch liebt Probleme? Ich liebe sie nicht, aber ich habe das gleiche Problem. Es ist ja nicht so, dass ich diese Ziele nicht erreichen will. Und ich vermute, vielen von uns geht es so. Wir wollen wirklich diese Ziele erreichen, wir finden sie gut. Aber in dem Moment, wo wir uns ehrlich reflektieren, dann sehen wir da eine enorme Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Merkt ihr das auch? Eine Lücke zwischen Wollen und Vollbringen. Und deswegen schauen wir uns heute Morgen noch eine vierte Frage an. Und die lautet, wie verändern wir uns? Wie werden wir transformiert? In der Sprache des Neuen Testamentes, wie kommt es zu dieser Verwandlung, zu dieser Umgestaltung in uns? Wie können wir von der Person, die wir aktuell noch sind, in die Person hineinwachsen, die wir so gerne wären? Und Jüngerschaft ist genau, dreht sich genau um diese Frage. Wie kann die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit geschlossen werden? Und da haben wir... Wir machen heute so ein bisschen einen Rückblick, okay? Wir gucken uns ganz verschiedene Punkte nochmal an, die wir in dieser Serie behandelt haben. Das ist gerade für unsere Erstbesucher. Ihr habt den besten Sonntag erwischt, wo ihr einfach nochmal so die ganze Serie sozusagen mitbekommen könnt und ihr anderen kriegt eine wichtige und wertvolle Wiederholung. Da haben wir uns angeschaut, wie schaut denn so der unbewusste Prozess aus? Wir haben gesehen, wir werden alle entwickelt, bewusst oder unbewusst. Und wir werden alle in irgendein Bild hineingeformt. Und wenn wir in diesem Prozess unserer Nachfolge unbewusst unterwegs sind, dann werden wir geprägt durch die Geschichten, denen wir Glauben schenken. Ja, das sind die Geschichten, die unser Weltbild formen. Das sind die Geschichten, die wir glauben, damit sie unserem ganzen Leben eine Struktur geben und irgendwie einen Sinn für uns machen. Wir werden geprägt und wir werden entwickelt durch die Gewohnheiten, denen wir nachgehen. Ja, die Gewohnheiten, die wir haben, manchmal sind es gute Gewohnheiten, manchmal sind es weniger gute Gewohnheiten. Wir werden geprägt durch die Beziehungen, in denen wir leben. Und all dies geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern in einer bestimmten Umgebung. Wir leben im badischen Karlsruhe in der digitalisierten Zeit, in der wir leben. Und im Vergleich dazu haben wir uns den Prozess der bewussten geistlichen Entwicklung angeschaut. Wenn wir bewusst sagen, ja, wir wollen Jesus nachfolgen, dann werden die Geschichten, denen wir glauben, werden ersetzt durch biblische Lehre, der wir Glauben schenken. Biblische Lehre zum Beispiel am Sonntagmorgen im Gottesdienst oder unter der Woche durch Podcasts oder durch Seminare, die wir besuchen. Durch biblische Lehre, mit der wir unseren Geist füllen. Und unsere Gewohnheiten, die wir haben, die werden ersetzt durch die geistlichen Übungen, wo wir sagen, wir gehen ganz bewusst den Weg der Nachfolge, wo wir uns Zeit nehmen für unseren Gott, wo wir mit ihm Zeit verbringen, wo wir Bibel lesen, wo wir den Sabbat heiligen und wo wir Gemeinschaft untereinander haben. Das ist der dritte Punkt, wo die Beziehungen, die wir haben, die ganz allgemeinen bewusst ersetzt werden durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, wo wir uns gegenseitig anspornen zu guten Werken, wie das Neue Testament sagt. Ja, das ist eine bewusste geistliche Entwicklung, in der wir stehen. Und die Umgebung, Unser badisches Karlsruhe, das wird quasi ersetzt durch diesen zentralen, wunderbaren und guten Heiligen Geist. Der steht im Zentrum und er soll sozusagen die Luft werden, die wir atmen. Er soll derjenige sein, der uns begleitet, jeden Augenblick unseres Lebens und mit dem wir ganz bewusst unterwegs sind. Und in diesem Prozess, in dieser bewussten geistlichen Entwicklung, da gehen wir eine Partnerschaft mit ihm ein. Wir gehen eine Partnerschaft mit Jesus, mit dem Heiligen Geist ein, um unser ganzes Potenzial zu erreichen. Und Jesus nachzufolgen, sein Lehrling zu sein, das bedeutet letzten Endes in dieser Partnerschaft mit Jesus und dir zu leben. Das bedeutet, du hast einen Teil beizutragen und er hat einen Teil beizutragen. Das ist eine gesunde Partnerschaft. Eine Partnerschaft, in der einer alles macht und der andere gar nichts macht, ist keine gesunde Partnerschaft. Besonders bei Geschäftspartnerschaften. Wenn dann der eine sagt immer, ich kümmere mich um die Finanzen, musst dich gar nicht drum kümmern. Schaffen kannst du. Und dann ist er weg mit den Finanzen. Er kümmert sich drum. Das ist eine ungesunde Partnerschaft. Wir sollen gemeinsam in einer gesunden Partnerschaft mit dem Heiligen Geist arbeiten. Jetzt ist es so, dass Menschen in Partnerschaften und gerade auch in der Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zu einem von zwei Extremen neigen. Wollt ihr wissen, welche Extreme das sind? Okay. Gerade wenn es um Glaube geht, wenn es um meine Entwicklung mit Jesus geht, dann denken manche Menschen, es geschieht alles durch meine Anstrengung. Ich muss mehr beten. Ich muss mehr Bibel lesen. Ich muss mehr fasten. Ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr, ich muss mehr. Und dann, wenn ich das alles tue, dann werde ich mehr wie Jesus. Wenn du unsere Serie bis hierher so verstanden hast, dann hast du sie noch nicht richtig verstanden. Dann hast du sie noch nicht richtig verstanden. Es geht nicht darum, du musst mehr. Ist Bibellesen falsch? Nein. Ist Zeit mit Jesus verbringen falsch? Nein. Ist Beten falsch? Nein. Ist Fasten falsch? Nein. Aber es ist nicht das, das dich erlöst. Es ist nicht das allein, möchte ich sagen, das dich mehr werden lässt wie Jesus. Und wenn du so denkst, ist es unglaublich anstrengend, weil man immer denkt, man muss immer mehr tun. Und man stellt sich immer die Frage, reicht's jetzt? Reicht eine Stunde Bibel lesen? Und dann denkst du, eigentlich sollte ich zwei oder drei. Ja, man hat immer dieses Gefühl, ich müsste noch mehr tun. Jetzt will ich es nicht unbedingt bewerten, was unsere Zusammenkunft heute Morgen betrifft. Das kann ich gar nicht. Ich kann nicht in jeden von euch reinschauen. Aber mein Eindruck ist, dass es in unserer Zeit und unserer Umgebung viel mehr Menschen gibt, die der Meinung sind, Veränderung und Verwandlung hat überhaupt nichts mit eigener Anstrengung zu tun. Sie glauben eher, es läuft ungefähr so. Komm einfach ab und zu, wenn du Lust dazu hast, zum Gottesdienst und hör dir die coolen Sachen über Jesus an. Und wenn du das ein paar Mal machst und wenn du immer wieder mal kommst, dann wachst du eines Morgens auf und du bist wie Jesus. Wisst ihr, es tut mir furchtbar leid. Aber so ist es nicht. Ich würde es euch gern versprechen. Du musst nur das tun und dann ist es so. Das ist doch, wonach wir uns sehnen irgendwo, oder? Wenn ihr am Anfang diese Frage, die da vorne stand, wie verändern wir uns? Okay, Bleistift ist gezückt, jetzt sagst du es mir, was ich tun muss und dann werde ich es tun und dann habe ich mich verändert und alles läuft von alleine. So ist es leider nicht. Und es gibt eine Spannung und wir müssen es lernen, mit dieser Spannung zu leben. Wir haben eine Verantwortung und Gott hat eine Verantwortung. Wir könnten es so sagen, ohne ihn können wir nichts tun. Wer kann das unterstreichen? Ja, das ist so, ohne ihn können wir nichts tun. Und weißt du was, ohne uns wird er nichts tun. Er hat sich dazu verpflichtet, mit uns und durch uns zu arbeiten. Und wir müssen keine Angst haben, dass wir in dieser Partnerschaft überfordert werden. Das ist keine 50-50-Partnerschaft. Ja? Das ist eher so, wie wenn du dein Kind jetzt zum ersten Mal hilfst bei der Gartenarbeit. Was passiert dann? Du holst die ganzen Gartenwerkzeuge. Du schiebst die Schubkarre. Weißt du, wer in der Schubkarre sitzt? Dein Kind. Du mähst den Rasen. Wer sollte hoffentlich nicht auf dem Rasenmäher sitzen? Dein Kind. Wer sitzt trotzdem drauf? Dein Kind. Aber es ist ein anderes Thema. Kommt drauf an, wer du bist. Es läuft neben dir her, okay? Du rollst den Gartenschlauch aus. Du machst im Grunde genommen die ganze Arbeit. Und weißt du, was dein Kind macht? Es hilft dir. und hält am Schluss 20 Sekunden den Gartenschlauch ins Rosenbeet und dann irgendwann aus Versehen zu dir. Und dann wieder ins Rosenbeet. Und was tut dein Kind? Es hilft dir. Es ist doch so ein wunderschönes Bild für die Partnerschaft, die Gott mit uns eingeht. Wie er mit uns zusammenarbeiten will. Wie er mit uns unterwegs sein will. Und dann sehen wir auch am Bild dieses Kindes, wie sich Dinge entwickeln. Wenn dieses Kind dir nach 5 Jahren oder 10 Jahren immer noch bei der Gartenarbeit helfen sollte, ja, wenn du alles richtig gemacht hast und es dir immer noch helfen sollte, dann weiß es, wie man den Rasenmäher schiebt und wie man den Gartenschlauch aufrollt. Du probierst es immer wieder, sie daran zu erinnern. Ich sage jetzt nicht, welches Kind. Weißt du, so ist es auch bei unserer Lehre mit Jesus. Gott legt nicht einfach nur den Schalter um, du wachst eines Morgens auf und bist Jesus der Zweite oder Mutter Teresa. Nein, Gott will, dass du wächst und nach mehr Verantwortung in der Partnerschaft zwischen dir und ihm übernimmst. Und deswegen steht in diesem Diagramm der Heilige Geist im Zentrum. Die Rolle des Heiligen Geistes in unserem Veränderungsprozess, sie ist absolut zentral. Er hat überall seine Hände im Spiel, bei der Lehre, bei den geistlichen Übungen, bei der Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Überall hat er seine Hände im Spiel. Und heute, am Pfingsten, feiern wir das Kommen dieses guten Heiligen Geistes. Also, unsere Veränderung, sie geschieht durch uns und den Heiligen Geist in uns. Ihr dürft gerne schon mal eure Bibeln aufschlagen in 2. Korinther 3. 2. Korinther 3, wir werden gleich die Verse 17 und 18 lesen. Und für mich ist es so der Teil im Neuen Testament, der diesen Gedanken der Veränderung, dieser Neugestaltung in uns besonders schön zum Ausdruck bringt. 2. Korinther 3, ab Vers 17. Nachher werden wir noch mehr von dem Kapitel lesen und auch noch ins Buch Exodus gehen. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja, Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet. Hier ist diese Metamorphose, hier ist die Verwandlung, hier ist die Neugestaltung. Unser ganzes Wesen, das bedeutet nicht nur unser Verhalten, das bedeutet nicht nur, was wir tun, sondern unser Denken, unser Herz, der Sitz unserer Emotionen, unseres Intellekts, unseres Charakters. Alles wird umgestaltet, wohin? Dass wir ihm ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, ist das Werk seines Geistes. Okay, wir werden uns gleich diesen Bibeltext noch ein bisschen genauer anschauen. Und jetzt habe ich eine echte Herausforderung für euch. Ich habe ein bisschen Philosophie mit euch vor. Habt ihr Lust auf Philosophie? Keine Lust, ich mache es trotzdem. Philosophie und Psychologie. 5 Minuten durchhalten. Es sind 5 Minuten, die uns echt helfen werden, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Wisst ihr, ein entscheidender Faktor, der uns Menschen von Tieren unterscheidet, ist unser Wille. In den 70er Jahren hat der Philosoph Harry Frankfurt, also es ist wirklich ein Amerikaner, auch wenn er diesen schönen Namen Frankfurt trägt. Er ging der Frage nach, was ist Freiheit? Und er hat den Begriff der Freiheit folgendermaßen erklärt. Ich muss ganz kurz ausholen. Es gibt im menschlichen Wesen, es gibt Wünsche erster Ordnung, Wünsche zweiter Ordnung und es gibt das Wollen oder den Willen der dritten Ordnung. Ich erkläre es euch. Die Wünsche erster Ordnung, das sind unsere triebgesteuerten Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlaf, Sex, Sicherheit, Schutz. Ja, das sind diese Grundbedürfnisse, die eher triebgesteuert sind, die in jedem Menschen angelegt sind. Da hinein können wir auch das nehmen, was in der Sprache des Neuen Testamentes Fleisch heißt. Das ist der Teil von dir, der von der Sünde korrumpiert ist. Dein innerer Wunsch, jemanden im Verkehr zu schneiden. Hast du auch manchmal diesen Wunsch? I want to teach him a lesson. Ja, da hinten mit der Lichthupe, da habe ich so innerlich diesen Wunsch, ein bisschen langsamer zu werden. Ganz langsam, langsamer zu werden. Das macht was in mir. Das ist das Wollen erster Ordnung, okay? Oder über jemanden zu lästern. oder jemanden anderen zu manipulieren, was auch immer es sein mag. Unser Fleisch. Bei den Wünschen zweiter Ordnung, da geht es um deine menschliche Fähigkeit, dass du als Mensch gerne etwas Besseres wollen möchtest als deine Triebe. Zum Beispiel, du hast den Wunsch, dich gesünder ernähren zu wollen. Ein Beispiel, wenn du plötzlich nach dem Gottesdienst noch mit Leuten hier zusammen bist, ihr redet schön, ihr habt gute Gemeinschaft, es wird ein bisschen später, dein Fleisch, es meldet sich aus dieser Region. Hunger. Ja? Und dann willst du nach Hause gehen und du kommst aus der Tür raus, gehst ein paar Meter vor und schon riechst du den verführerischen Duft von Döner. Und obwohl du den Wunsch hast, dich gesund ernähren zu wollen, zieht dich dein Wunsch erster Ordnung magisch an. Ja, und schnell könntest du dir so einen leckeren Döner an diesem Stand holen. Du kannst dich scheinbar gar nicht dagegen wehren. Und es sieht so aus, als wärst du diesen, ich weiß nicht, warum die immer klein sind, diesen kleinen Dönermann gnadenlos ausgeliefert. Du hast keine Möglichkeit, dich dagegen zu wehren. Das wäre so, wenn du ein Tier wärst. Aber als Mensch hast du die Fähigkeit, mit dem Wunsch zweiter Ordnung auf den Wunsch erster Ordnung zu reagieren. Die Fähigkeit, deinen Wunsch erster Ordnung nach Döner mit Pommes durch den Wunsch zweiter Ordnung nach einer gesunden Ernährung zu übertrumpfen. Ja, du kannst diesen triebgesteuerten Wunsch kannst du durch deinen Wunsch zweiter Ordnung übertrumpfen. Und diese Fähigkeit, das zu tun, das nennt Frankfurt das Wollen oder den Willen zweiter Ordnung. Also in unserem Beispiel, du hast nach dem Gottesdienst Hunger, du riechst den Duft von Döner, dein Wunsch erster Ordnung, er zieht dich nach rechts, um deine Bestellung aufzugeben. Und wenn du das übrigens vorhast, fühl dich nicht schlecht, okay? Das ist nur ein Beispiel, ein rein hypothetisches Beispiel hier 30 Meter von uns. Ja, es wird gar nicht passieren, aber es ist nur ein hypothetisches Beispiel, vielleicht macht der gute Mann heute auch den Umsatz seines Lebens. Ja. Aber dann kommst du dahin und auf dem Weg dahin meldet sich dein Wunsch zweiter Ordnung, dich gesund zu ernähren. Und dann sagst du, eigentlich sollte ich nach Hause gehen und ich sollte mir den Salat machen, den ich gestern gekauft habe. Und der Wille zweiter Ordnung ist jetzt die Fähigkeit, durch die Kraft deines Willens den Wunsch erster Ordnung zu übertrumpfen und weiterzulaufen. Und zwar nicht nur bis zum nächsten Dönerstand, sondern bis nach Hause. Das war die Philosophie. Frankfurt, er nennt es so, Freiheit ist die Freiheit zu entscheiden, was man tun möchte. Stimmt es? Die Freiheit zu entscheiden, was man tun möchte. Das bedeutet analog für den freien Willen, eine Person, die freien Willen genießt, ist frei, das zu wollen, was sie wollen möchte. Der Mensch praktiziert also erst dadurch seinen freien Willen, dass er die Übereinstimmung seines Willens mit dem Willen zweiter Ordnung sicherstellt. Sprich, dass er seinen Wunsch erster Ordnung übertrumpft. Erst dadurch kommt er wirklich in die Freiheit. Wenn ich dich gerade verloren habe, fühl dich nicht schlecht. Es ist ein ziemlich dickes Brett, was wir gerade bohren. Was er hier sagt, Freiheit ist nicht die Fähigkeit, das zu tun, wozu du gerade Lust hast. Okay? Das glauben wir so oft. Oh, ich bin frei. Ja? Ich sage jetzt nicht, welches Kind, aber ihr könnt es euch alle denken, ich werde jetzt 18. Ich bin frei. Ich kann tun, was ich will. Freiheit ist nicht die Fähigkeit, das zu tun, wozu du gerade Lust hast. Und das steht im Gegensatz zur Theologie der sexuellen Befreiung oder dem Mantra des Liberalismus. Freiheit ist nicht die Fähigkeit, deinen aktuellen Trieb oder deiner Lust oder deiner Unlust nachzugeben. Und das, wenn du das tust, diesen Trieb, dieser aktuellen Lust oder Unlust nachgeben, das ist eigentlich das, was die Sprache des Neuen Testamentes als Sklaventum bezeichnet. Dann bist du ein Sklave deines Fleisches. Und du denkst, du bist frei, weil du tun und lassen kannst, was du willst. Aber das, was du gerade tun willst, das willst du im Grunde genommen gar nicht tun, weil du ein Mensch bist, der höhere Ziele hat. Erinnert euch an unsere drei Ziele. Mit Jesus sein, wie Jesus werden, tun, was Jesus tut. Das sind unsere Ziele. Und weißt du, was ständig dazwischen funkt? Dieses verdammte Fleisch. Das es funkt immer wieder dazwischen. Wir wollen es gar nicht. Und trotzdem ist es da. Lass uns doch mal über das reden, wie es wirklich ist. Und jetzt kommt Psychologie. Das war Philosophie. Jetzt kommt Psychologie. Willenskraft ist eine Ressource, die jeder Mensch hat. Jeder von uns hat Willenskraft. Das ist wie mit einem Muskel. Jeder von uns hat Bauchmuskeln. Bei manchen kann man sie besser sehen und bei manchen kann man sie nicht so gut sehen. Sie sind versteckt, aber sie sind da. Okay, wir können sie trainieren. Einen Muskel muss man trainieren. Und unsere Muskelkraft ist genauso begrenzt wie unsere Willenskraft. Wir haben keinen unendlichen Vorrat an Willenskraft. Bei den meisten von uns ist der Vorrat morgens um 9 Uhr ausgeschöpft. Und deshalb sagt ja jedes Buch über Arbeitseffizienz, dass du die schwierigen Sachen gleich am Morgen erledigen sollst. Warum? Da hast du noch Willenskraft. Danach ist sie für den Tag aufgebraucht. Was bedeutet das für uns als Nachfolger Jesu? Eine der Kernaufgaben eines Lehrlings Jesu besteht auch darin, dass wir unseren Willen trainieren, damit wir im Moment der Versuchung, in der philosophischen Sprache gesagt, in dem Moment, wo der Wunsch erster Ordnung sich bemerkbar macht, in der biblischen Sprache, wo sich unser Fleisch regt, dass wir dann den Willen zweiter Ordnung aufbringen und den eigentlichen Wunsch, unseren Wunsch zweiter Ordnung durchführen. Nämlich mit Jesus bleiben, wie Jesus werden und tun, was Jesus getan hat. Wie stärken wir jetzt unsere Willenskraft? Wie trainieren wir? Ja? Wie gehen wir in die geistliche Muckibude? Ich nehme mal das ganz altgediegene Beispiel für Versuchung. Wenn das für dich kein Thema ist, dann mach dir dein eigenes Beispiel. Es ist spät am Abend, du sitzt müde und gelangweilt auf der Couch. Dein Willenskraftdepot ist für den Tag völlig aufgebraucht. Ja. Willenskraft ist schon im negativen Bereich. Und dann fängst du an, auf deinem Handy wahllos rumzuscrollen. Und dann hast du die Möglichkeit, darüber zu gehen, auf den Suchen-Button und irgendwie einen schmutzigen Begriff einzugeben. Und dann schaust du dir die pornografischen Bilder an, die da hochkommen. Das ist ein Beispiel. Such dir eins aus, was für dich passt. Weißt du, in dem Moment, wo du da abends ohne Willenskraft auf der Couch sitzt und dieses Suchbar da oben ist und du diesen Begriff eingibst, glaubst du jetzt wirklich, in dem Moment ist es an der Zeit zu sagen, okay, hab jetzt mehr Willenskraft. Jetzt, sofort, mehr Willenskraft. Und dann sagst du zu dir, selbst, oder wie auch immer du dich selber nennst, selbst, jetzt musst du mehr Willenskraft haben. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht, weißt du? Und ich kann das für uns alle sagen, dass es nicht funktioniert. Weißt du warum? Wenn es funktionieren würde, dann würdest du nie mehr sündigen. Weil du bei jeder Versuchung einfach nur diesen Mechanismus ziehen müsstest und sagen müsstest, okay, ich brauche jetzt mehr Willenskraft. Und damit wäre das Thema erledigt. Du hättest in dem Moment die Willenskraft. Schön wär's. Also wir haben die Willenskraft nicht. Wir können unseren Willen nicht direkt beeinflussen, aber wir können ihn indirekt beeinflussen. Wie? I'm glad you asked. Durch Lehre. Durch Lehre, durch Übung und durch Gemeinschaft. Es kommt immer und immer und immer wieder aufs Gleiche zurück. Es ist durch biblische Lehre. Es ist durch das Einüben der geistlichen Übungen. Es ist durch die Gemeinschaft mit anderen Christen, die uns im Moment der Schwäche ermutigen und stärken. Durch diese Dinge wird unsere Willenskraft geübt. Und zwar lange bevor die Versuchung kommt. Weißt du, wenn du im Moment der Versuchung anfängst mit den drei Sachen oder das probierst, das gelingt dir nicht. Du musst den Muskel vorher trainieren, dass dann, wenn du ihn brauchst, dass er dann belastbar ist. Wenn du ihn nicht vorher trainiert hast und die Versuchung kommt, dann ist er auch nicht belastbar. Okay, wir können unsere Willenskraft durch diese Dinge trainieren. Das war die gute Nachricht. Habt ihr Lust auf die schlechte Nachricht? Ja, sehr schön, danke dir, Julien. Egal wie viel Willenskraft du hast, es wird nie genug sein, den Weg von Jesus zu leben. Es macht alles keinen Sinn, oder? Erst führt uns in die Richtung, dann wieder in die nächste. Dann baut er uns auf, nur um uns wieder mit dem Hammer oben drauf zu hauen. Nein, ich will einfach realistisch mit uns sein. Wir werden nie genug Willenskraft haben, um den Weg von Jesus zu leben. Willenskraft ist großartig. Und ich sage, lasst uns alles in unserer Macht Stehende tun, um unsere Willenskraft zu stärken. Aber machen wir uns das nicht vor. Sie wird nie genug sein. Warum ist es so? Weißt du, dein Ziel ist ja nicht, dass die Leute sagen, oh, Easy, du bist aber nett. Oder oh, Linus, du bist echt nett. Dein Ziel ist, so zu werden wie Jesus Christus von Nazareth. Dein Ziel ist nicht, nett zu sein. Glaubst du wirklich, dass du dieses Ziel durch Willenskraft allein erreichen kannst? Egal wie viele Podcasts und Predigten du dir anhörst, egal wie viele geistliche Übungen hart du hältst, wie viel du fastest, wie viel Bibel du liest, du kannst die Bibel viermal im Jahr durchlesen. Es wird dir alles helfen, das ist keine Frage. Es wird dir alles helfen, aber es wird dich nicht dorthin bringen. Weißt du, du kannst kleine Sachen mit Willenskraft schaffen. Zum Beispiel kannst du es mit Willenskraft schaffen, dass du morgens zuerst einen Psalm liest und danach deine WhatsApps. Und nicht mehr andersrum. Oder du kannst es lernen, nicht mehr zu schimpfen auf die unfähigen Autofahrer um dich rum. Wenn du jemanden neben dir sitzen hast, der dich daran erinnert. Immer wieder. Dann kannst du es vielleicht lernen. Oder du kannst es lernen, Nein zu sagen zu einem zweiten oder dritten Glas Wein. Aber wenn du an deine charakterlichen Begrenzungen stößt, wenn du an Verhaltensmuster stößt, die in deine Familiengeschichte zurückkehren, wenn du anfängst, gegen diese Riesen zu kämpfen, das sage ich dir, Willenskraft hat keine Chance. Willenskraft hat keine Chance. Ich denke an Verhalten bedingt durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit. Denken wir an Abhängigkeiten. Denken wir an tiefe Unsicherheiten über deine Identität aufgrund irgendeines Erlebnisses mit deinem Vater oder deiner Mutter. Willenskraft hat gegen solche Themen keine Chance. Aber nicht, weil Willenskraft schlecht ist. Sie ist gut und wichtig, aber sie ist allein einfach nicht genug. Wir brauchen Zugang zu einer Kraft, die außerhalb von uns ist. Okay, nach Philosophie und Psychologie kommen wir wieder zur Theologie. Deswegen ist 2. Korinther 3 so unglaublich wichtig, weil wir hier sehen, wie wir Zugang zur Kraft des Heiligen Geistes bekommen und wie wir durch diesen Heiligen Geist verändert werden. Das war so ein bisschen unterbauend, jetzt schauen wir uns den Text genauer an. Du kannst deinen Finger drin lassen in 2. Korinther 3 und mit mir nochmal ins Buch 2. Mose blättern, 2. Mose 34. Das ist eine etwas seltsame Geschichte und wir sehen gleich, dass Paulus in dem Kapitel 3 von 2. Korinther auf genau diese Geschichte Bezug nimmt. Wir lesen Exodus 34 ab Vers 29, ich habe nur die ersten zwei Verse hier, lese dann noch ein bisschen weiter. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses oder Gesetzes waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm, mit wem? Mit Gott geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich. Der ist total verstrahlt. Sie fürchteten sich, ihm zu nahen. Als nun Mose aufhörte, mit ihnen zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor den Herrn, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er wieder hinausging. Dann ging er hinaus und redete zu den Kindern Israels, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels sahen, denn das Angesicht Moses, dass die Haut desselben strahlte, und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit ihm zu reden. Ist schon eine komische Geschichte, oder? Mose hat hier eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und in 2. Mose, im ganzen Buch Exodus, geht es immer wieder um die Herrlichkeit des Herrn. Und die Herrlichkeit des Herrn im Alten Testament ist eine Vorstufe für den Heiligen Geist, wie er in dir und in mir ist. Und diese Begegnung, sie führen dazu, dass das Angesicht von Mose anfängt zu leuchten wie ein Glühwürmchen. Und deshalb muss er eine Burka über sein Angesicht ziehen. Und wir wollen heute Morgen aus dieser ganzen Geschichte nur einen einzigen Punkt mitnehmen. Ich habe eine Frage an euch. Eine Frage. Wer hatte in dieser Geschichte Zugang zur Gegenwart Gottes? Mose. Wer noch? Nur Mose. Niemand. Sonst niemand. Nur Mose hatte Zugang zu Gott. Keine Ältesten, keine hohen Priester, keine Otto-Normalbürger. Behalte das mal in deiner Erinnerung. Nur Mose hatte Zugang zu Gott. Und dann gehen wir zurück zu 2. Korinther 3. Das ganze Kapitel kannst du dir in Ruhe zu Hause durchlesen und wir lesen gleich nur noch ein paar Auszüge. Ja, und dieses Kapitel, 2. Korinther 3, da nimmt Paulus Bezug auf genau diese Geschichte in Exodus 34. Wir lesen 2. Korinther 3 ab Vers 7. Da geht es um diese Geschichte. Die Israeliten konnten Mose nicht direkt anschauen. So sehr blendete sie die Herrlichkeit, die von seinem Gesicht ausstrahlte. Und dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging. Ein Glanz, der wieder verging. Muss sich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit, nicht in noch viel größerem Maß zeigen? Wenn schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, von Herrlichkeit erfüllt war, dann ist der Dienst, der zum Freispruch führt, noch unvergleichlich viel herrlicher. Paulus erstellt hier die Erfahrung von Mose und der Herrlichkeit des Herrn dem Wirken des Heiligen Geistes nach Pfingsten gegenüber. Wir schauen weiter in Vers 12. Wenn du mitliest ab Vers 12. Weil wir nun also eine so große Hoffnung haben, treten wir frei und unerschrocken auf. Wir machen es nicht wie Mose, der sein Angesicht mit einem Tuch bedeckte, weil er nicht wollte, dass die Israeliten sich von dem Glanz auf seinem Gesicht fesseln ließen. Einem Glanz, der doch am Ende wieder verschwand. Also nach einer gewissen Zeit ging der Glanz weg, war der Lack ab. Aber Mose trug weiterhin das Tuch. Religiöse Scheinheiligkeit ist nichts Neues. Sogar Mose war davor nicht gefeit. Vers 14, aber sie waren verhärtet und wie mit Blindheit geschlagen. Bis zum heutigen Tag liegt, wenn aus den Schriften des Alten Bundes vorgelesen wird, diese Decke über ihrem Verständnis und wird nicht weggenommen. Jetzt sagt Paulus hier, diese Decke, mit der Mose sein Angesicht verhüllt hat, liegt auf dem Vorlesen des Alten Testamentes. Es ist verhüllt. Man kann es nicht richtig verstehen. Beseitigt wird sie nur dort, wo sich jemand Christus anschließt. Also in dem Moment, wo wir Nachfolger Jesu werden, wo wir seine Teil mit ihm werden, dann kommt die Decke weg und dann haben wir diesen direkten Zugang. Jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Und jetzt kommen unsere Verse von heute Morgen, 17 und 18. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Wenn Paulus von Herrn spricht, wen meint Paulus normalerweise damit in seinen Briefen? Jesus. Jesus ist der Herr. Aber hier sagt er, dieser Herr aber ist der Geist. Also hier meint er den Heiligen Geist. Er nennt hier an dieser Stelle den Heiligen Geist Herrn. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Es geht also darum, frei zu werden. Und wie werden wir frei, oder wie werden sie frei, indem sie da sind, wo der Heilige Geist ist? Im Heiligen Geist ist Freiheit. Indem wir da sind, wo der Heilige Geist ist, kommen wir in die Freiheit. Erinnert ihr euch, was Freiheit ist? Das zu wollen, was wir wirklich wollen. Nicht das zu tun, wozu wir gerade Bock haben. Das ist nicht Freiheit. Das nennt das Neue Testament Sklaventum. Bis Jesus wiederkommt, ist er nicht leibhaftig auf der Erde. Er ist durch den Heiligen Geist auf der Erde und in der Sprache des Neuen Testamentes sogar in dir. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt kommt Vers 18. So cool. Ja, wir alle. Wie viele von uns? Alle. Nur noch Mose? Oder nur der Pastor? Oder nur die Ältesten? Oder nur die Lobpreisleiter? Nein, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Seht ihr sie? Die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Wie kommt er jetzt auf einen Spiegel? Spiegel war ein Exportprodukt der Korinther. Die Korinther haben Bronzespiegel hergestellt und haben diese Spiegel exportiert. Also er wählt ein Bild, das sie verstehen. Er wählt ein Bild aus ihrem Umfeld. Keine Ahnung, was exportiert man in Karlsruhe? Technologie, Computerprogramme, keine Ahnung. Irgendwas, stell dir sowas vor, ja? was Leute aus Karlsruhe halt wollen. Ich glaube, badisches Bier ist jetzt nicht so exportgeeignet, oder? Frage ich die Falschen. Sorry. Also die Idee, von der Paulus hier redet, ist, dass man in diesen Spiegel schauen würde und darin die Herrlichkeit von Jesus sehen wird. Und das Schauen in den Spiegel, es ist wie das Bleiben im Weinstock. Es ist wie das Suchen der Gegenwart des Herrn. Es ist Intimität mit Gott. Du kannst es nennen, wie du es auch immer nennen magst. Es geht um den Gedanken der tiefen Verbindung. Du siehst die Herrlichkeit des Herrn in diesem Spiegel und du verbindest dich mit ihm. Und da, wo wir diese Verbindung suchen, da passiert etwas. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen in diesem Spiegel, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ihr Lieben, das war doch unser zweites Ziel, werden wie Jesus. Immer mehr. Nicht durch das Umlegen eines Schalters, sondern durch den Prozess. Und dann kommt der große Punkt von Paulus, zu dem er die ganze Zeit Anlauf genommen hat. Wer bewirkt diese Umgestaltung? Diese Umgestaltung ist das Werk deiner Arbeit. Ist das Werk deiner Hände. Ist das Werk deiner frommen Leistung. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Es ist Partnerschaft. Und er will es in dir bewirken. Aber weißt du, wenn du es ihn nicht machen lässt, wenn du dich dagegen sträubst, wenn du dich dagegen wehrst, wenn du dich nicht in seine Gegenwart begibst, wenn du immer nur eigene Wege gehst, wenn du bewusst in Sünde bleibst, da kann er auch nichts tun. Weißt du, wir können ohne Gott nichts tun, aber ohne uns wird er nichts tun. Gordon Fee, er ist einer der anerkanntesten pfingstlichen Theologen. Er sagt über diese Stelle hier Folgendes. Durch Christus und den Heiligen Geist werden wir umgestaltet, damit wir ihm ähnlicher werden, so wie es von Anfang an gedacht war. Durch den Heiligen Geist lernen wir nicht nur Gott kennen, sondern wir lernen auch in seiner Gegenwart zu leben und werden dadurch kontinuierlich in Gottes Bild erneuert. Du solltest nie die Rolle des Heiligen Geistes in deiner Nachfolge kleinreden. Er hat eine grundlegende Rolle, die Umgestaltung in dir zu bewirken, nach der du dich so sehr sehnst. Willenskraft allein bringt dich nicht dorthin. Lehre, geistliche Übungen, Gemeinschaft, all das hilft und all das ist gut, aber alleine bringt es dich nicht dorthin. Du brauchst den Zugang zu seiner Kraft, indem du in einer Beziehung mit dem Heiligen Geist lebst. Ich komme zum Schluss, das Team darf gerne schon nach vorne kommen. Ich gehe mal auf die Seite, sonst gehe ich immer auf die andere. Ich glaube, wir sehnen uns ganz oft nach Begegnungen und starken Momenten der Gegenwart Gottes in unserem Leben, nach Berührung von ihm, die uns verändert. Und es gibt auch diese Momente, wo wir bei einem Aufruf nach vorne kommen, wo Gott Berufung ausspricht, wo er in unser Leben spricht, wo er Befreiung schenkt, wo er Heilung schenkt. Und das sind so Momente, in denen Gott wie so auf die Vorspultaste drückt, um dein geistliches Leben so ein Fast-Forward zu machen, dass es einen Sprung bekommt. Ja, dass es wie so Rückenwind hat und dass du mal ein ganzes Stück auf einmal zurücklegen kannst. Und dann, es ist aber doch so, ist dir das schon mal aufgefallen, dass es bei solchen Momenten der Begegnung eben meist darum geht, um eine Berufung oder um eine Befreiung, um eine Heilung. Aber es geht bei solchen Begegnungen mit Gott in meiner Beobachtung selten bis nie um die Veränderung des Charakters. Ich kenne kein Zeugnis, wo jemand sagt, boah, ich war so ein Aufbrausender, so ein Ungeduldeter, eigentlich so ein richtig ekliger Typ. Und dann bin ich beim Aufruf nach vorne, die haben mit mir gebetet und seitdem bin ich total sanft. Ich bin total liebevoll im Umgang mit Menschen. Ich habe mein Temperament viel mehr im Griff. Ich schreie nicht mehr rum. Oder hast du schon mal jemanden getroffen, der sagte, ich war so ein fauler, nichtsnutziger Typ, der jeden Tag bis mittags geschlafen hat. Ich habe Schulden ohne Ende gehabt. Ich habe mich nur von Junkfood ernährt. Dann ging ich beim Gebet nach vorne Am nächsten Tag bin ich um 5 Uhr aufgestanden, habe eine Stunde lang Levitikus gelesen. Danach habe ich einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Und dann habe ich mich beworben, habe am nächsten Tag angefangen zu arbeiten. Jetzt arbeite ich seit einem Jahr, habe meine Schulden abbezahlt und nächste Woche gehe ich in die Mission. Hast du schon mal erlebt? So ein Zeugnis schon mal gehört? Und ihr Lieben, solche Zeugnisse, die wünschen wir immer für uns, oder? Bei mir soll es bitte genau so sein. Aber so ist es nicht. Die Veränderung des Charakters, sie geschieht Schritt für Schritt. Paulus, er hatte diesen Fast-Forward-Moment, wo er Jesus begegnet ist. Es hat ihn vom Pferd gehauen. Ja, es war eine krasse Begegnung. Er wurde blind, er wurde wieder sehend, er hat krasse Sachen erlebt. Und weißt du, wo er dann war? Er war 14 Jahre weg. Weißt du wo? In Arabien. Hast du Bock auf Charakterschulung? Geh nach Arabien. Da wissen wir nicht, was da passiert ist. Da steht nichts darüber in der Bibel, außer dass er dort 14 Jahre war. Aber ich verspreche dir, dort hat Gott an ihm gearbeitet. Dort hat er die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist angefangen. Dort ist in ihm etwas in Bewegung gekommen. Und es war kein Schalter, der umgelegt wurde, sondern es waren Prozesse. Und in diesen Prozess darfst du dich begeben. Heute darfst du dich entscheiden, ihm neu zu folgen, ihm weiter zu folgen für diesen Tag. Und er wird heute an dir und mit dir wirken. Und wenn du noch immer Nackenschmerzen hast, ich habe gerade Nackenschmerzen, oder wenn du noch immer irgendwas anderes hast, was du loswerden willst und du lässt mit dir beten, vielleicht geht es weg, vielleicht geht es nicht weg, aber an deinem Charakter, da wird er weiterarbeiten. Er ist mit dir am Werk. Er ist mit dir unterwegs. Er hat mit dir etwas vor. Du bist diese Raupe, die zum Schmetterling werden soll. Und er ist noch nicht fertig mit dir. Er wird dich dorthin bringen, wenn du dich auf diese Partnerschaft mit ihm einlässt. Wenn du ihn sein Ding machen lässt. Lass ihn sein Ding machen. Ihr Lieben, ich will unbedingt bei Jesus bleiben. Ich will werden wie er. Ich will tun, was er tat. Und in der Partnerschaft mit dem Heiligen Geist weiß ich, dass diese Veränderung möglich sein wird. Und wenn du das auch willst, dann lade ich dich ein, ihn zu suchen, dich nach ihm auszustrecken, dich in seine Gegenwart zu begeben. Ich lade dich ein, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir das Abendmahl feiern. Wir haben die 3 Tische stehen und ihr dürft kommen. Es wird niemand zu euch gehen und euch das Abendmahl reichen. Ihr dürft an die Tische gehen und ihr dürft euch selbst das Abendmahl nehmen. Ich werde heute auch die Einsetzungsworte nicht lesen. Es liegen Bibeln auf den Tischen und ihr könnt in der Bibel lesen, es ist aufgeschlagen in Lukas 22 und sind markiert. Ihr könnt die Verse selbst lesen. Und ihr könnt das Mahl feiern, euch erinnern an den Punkt, der Nachfolge überhaupt möglich macht. An den Tod und die Auferstehung Jesu. Dadurch wird Nachfolge überhaupt möglich. Und weil du das in Anspruch nimmst für dein Leben, seine Erlösung, dann bist du mit ihm unterwegs. Und dann sag ihm doch heute einfach, wenn du da bist und wenn du dieses Mahl feierst, sag ihm Danke für das, was er getan hat. Sag ihm Danke für seine Erlösung. Und sag ihm, Herr, ich will in die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist gehen. Jeden Tag. Ich erwarte nicht, dass du einen Schalter in mir umlegst. Ich habe oft darum gebetet, dass es nicht passiert. Paulus hat gebetet, nimm den Stachel aus meinem Fleisch. Es ist nicht passiert. Aber Herr, tu du dein Ding. Verändere du mich. Und wenn ich solche besonderen Momente, wo Gott Berufung schenkt, wo er Heilung schenkt, wo er Befreiung schenkt, wenn ich die erleben darf, da feiere ich mit. Da überfreue ich mich von ganzem Herzen. Und wir beten dafür von ganzem Herzen. Aber wir sind nicht davon abhängig. Wir sind keine geistlichen Junkies, die von Wunder zu Wunder rennen. Und wenn das Wunder ausbleibt, dann bleibt der Glaube aus. Sondern wir rechnen mit ihm in jedem Tag unseres Lebens, seinem Arbeiten in unserem Herzen, dass wir mit ihm unterwegs sind. Sorry, ich bin schon lang fertig. Gott segne uns. Feiert es mal. Nehmt euch Zeit mit Gott. Redet mit ihm. Lasst euch umgestalten in sein Bild. Amen.